Es ist schon etwas beängstigend, wenn mittlerweile selbst die ehemals entschiedensten Wächter weltweiter Währungsstabilität eine Inflation als probates Mittel wieder der Finanzkrise ins Spiel bringen. Schließlich hatten Weltbank, Internationaler Währungsfonds und die einflussreichen Zentralbanker der großen Industrienationen allzeit gute Gründe, eine deutliche Geldentwertung zu verhindern. Ein erster, ganz allgemeiner Grund ist die relative Unkontrollierbarkeit der Ausprägung und der Folgen einer Inflation. Einfach gesagt ist es ja so: Die vorhandene Geldmenge muss bestimmten realen Werten, also Gütern aller Art, gegenüberstehen. Vergrößert sich die Geldmenge gegenüber dem Warenkorb, zu dem es im Verhältnis steht, findet eine Entwertung des Geldes statt. Veranlasst der Staat nun über seine zentrale Notenbank eine deutliche Vermehrung der Geldmenge, könnte eine erste Konsequenz eine sogenannte Kapitalflucht sein. Das heißt, Geld wird in großen Beträgen in wertstabile Sachwerte, zum Beispiel Immobilien oder Edelmetalle, investiert und verschwindet somit vom Kapitalmarkt. Fehlt das Geld auf dem Kapitalmarkt oder fehlt auch nur die Zinssicherheit der Kapitalanbieter, werden Kredite immer teurer oder gar nicht erst angeboten. Es folgt der Bankrott vieler kreditabhängiger Unternehmen. Die daraus entstandene Arbeitslosigkeit belastet nun ihrerseits erneut die Staatskassen, die durch die Inflation eigentlich entschuldet werden sollten. Nun ist der Staat meist auch nicht der dümmste Banker und hat in der Vergangenheit die Höhe seiner Sozialleistungen eben gerade nicht an die jeweilige Inflationsrate angepasst. Auch in der immer möglicheren nahen Zukunft wird das nicht anders sein. Die Geldmenge wird vergrößert, der Staat entschuldet sich, Sozialtransfers stagnieren mit der Folge des Kaufkraftverlustes der davon Abhängigen. Gleiches gilt aber auch für die Reallöhne derer, die noch beschäftigt sind. Denn die Gewerkschaften können, wenn überhaupt erfolgreich, immer nur zeitverzögert auf das Ansteigen des Preisniveaus bzw. das Sinken der Reallöhne reagieren. Der Kaufkraftverlust immer breiterer Massen wirkt sich, den Teufelskreis schließend, erneut negativ auf die gesamte Wirtschaft aus. Bei diesen bis hierhin eher rechnerischen Abwägungen liegt das unkontrollierbare Gefahrenpotenzial in den kaum abschätzbaren Fehlbeträgen, egal ob auf den Kapitalmärkten, in den öffentlichen Haushalten oder den Portemonnaies eines jeden Einzelnen. Unberechenbar ist aber auch die Antwort auf die Frage, was werden die Menschen tun, die sich nun in immer größerer Anzahl nicht mehr nur sprichwörtlich auf der Straße wiederfinden. Eines ist bei allen utopistischen Idealen, die bei einigen angesichts dieser Frage aufkommen könnten, klar: Das Fressen kommt immer zuerst. Hierzulande verlässt man sich von politischer Seite her darauf, dass bei den meisten Deutschen der Protestimpuls in etwa so ausgeprägt ist wie die Libido eines greisen Wallachs. Aber in anderen EU-Staaten wie Griechenland zeigt sich ansatzweise, wie mit der Instabilität der Währung auch die Stabilität der staatlich-politischen Verhältnisse einhergeht. In Frankreich werden gerade Manager eines Siemens-Werkes als Geiseln festgehalten. Eine deutliche Inflation in naher Zukunft würde mit Sicherheit als Katalysator für die Zuspitzung der Verhältnisse und die Radikalisierung des Protests und der staatsgewaltigen Gegenmaßnahmen führen. Dass diesen längst nicht mehr rein theoretischen Gefahren zum Trotz nun eine Inflation zur Rettung der Staatskassen, die sich als Ersatzspieler der privaten Kreditwirtschaft ziemlich verausgabt haben, aufs Feld geführt wird, ist ein Zeichen der Verzweiflung ihrer verantwortlichen Fürsprecher. Natürlich ist diese Verzweiflung als solche nicht empfunden. Wird sie doch überdeckt vom Glauben oder besser der Hoffnung auf ein erneutes, selbsttragendes Wachstum der realen Wirtschaft, die einzig in der Lage wäre, die monetäre wie die politische Stabilität zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Nur ist ein solcher erneuter Akkumulationsschub des Kapitals nirgends auszumachen. Ein Schub zum Beispiel wie die Durchsetzung der Fließbandproduktion, die die Weltwirtschaftskrise in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts in den Folgejahren kompensiert hat. Diese damals neue Produktionsweise brachte unvergleichlich viele Menschen in Arbeit und dem Staat entsprechend große Steuereinnahmen. Darüber hinaus verlieh sie den Arbeitenden Kaufkraft für die dann in Massenproduktion hergestellten erschwinglichen Waren. Heute stehen reale Kaufkraft und Sättigungsgrad der Märkte in einem gänzlich anderen Verhältnis. Nur eine enorme Ausweitung der Warenproduktion wäre in der Lage, den Umstand zu überlagern, dass die Produktion, gemessen an der einzelnen Ware, durch die immensen, jetzt eben auch elektronisch automatisierten Herstellungsapparaturen immer teurer geworden ist. Die Gewinnspanne der einzelnen Ware ist immer weiter geschrumpft, da die einzig mehrwertbildende Potenz, nämlich die menschliche Arbeit, zusehends überflüssiger wurde. Höhere Produktionskosten verminderten die Gewinnspanne der einzelnen Ware, was, wie gesagt, nur durch eine beschleunigte Massenproduktion kompensiert wurde. Für diese Massenwaren muss es aber Käufer geben. Jedoch wird es die nicht einmal annähernd in der notwendigen Größenordnung, wie zum Beispiel in der Mitte des 20. Jahrhunderts, geben. Zum einen sind viele Absatzmärkte satt. Zum anderen steckt hinter den offenen Bedürfnissen weiter Teile der Weltbevölkerung kaum nennenswerte Kaufkraft. Von den ökologischen Ressourcengrenzen einer noch einmal beschleunigten Produktion ganz zu schweigen. Uns von der immer offensichtlicheren Endlichkeit der kapitalistischen Ökonomie betroffenen Menschen bleibt zunächst nicht viel mehr, aber auch nicht weniger, als das klare Bewusstsein von dieser Endlichkeit. Dieses klare Bewusstsein müssen wir uns erhalten und stärken. Zum einen gegen den wahnhaften Glauben an »es geht immer so weiter«, genauso aber auch gegen die schon seit jeher zu kurz gedachten Ideen über eine irgendwie gerechtere Verteilung des Reichtums. Ideen also, die den Boden, sprich die Bedingungen des Kapitalismus, nie wirksam verlassen wollen. Das Bewusstsein vom selbstzerstörerischen Wie unserer Gesellschaftsform ist die unabdingbare Grundlage für ein mögliches, selbstbestimmtes Entkommen aus dieser Form mit dem Ziel einer selbstbestimmten Existenz. Eben weil das Fressen immer zuerst kommt, brauchen wir diese Klarheit, damit die angesprochene Radikalisierung des Protests nicht Barbarisierung bedeutet.